Herr Jesus, habe du Dank, dass du dein Leben gegeben hast, um der Sünde der Welt willen. Und dass jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dass du den, der glaubt und nach Golgatha kommt, rechtfertigst und zurechtbringst. Habe Dank, dass du uns alle Schuld vergeben hast, dass du alle Sünde auf dich genommen hast, dass du den Weg zum Vater frei gemacht hast, dass wir in der herrlichen Freiheit und Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes leben dürfen. Und dafür habe Dank, Herr Jesus. So wollen wir dich anbeten, dir allein die Ehre geben, dir, Vater, im Namen Jesu, dir, Herr Jesus Christus, unserem Herrn. Wollen wir danken für all das, was du getan hast für uns. Vor allem wollen wir auch danken für die großen Verheißungen und das, was an Zukunft und Herrlichkeit noch aussteht und auf uns wartet. So schließe uns ein in deinen Frieden. Wir wollen dich anbeten, dich ehren. Segne unsere Bruderschaften, segne deine ganze Gottesgemeinde weltweit, die du dir erworben hast, und bringe sie zum Ziel. Amen. Auf unserem Plan steht heute Abend Gilgal, Golgatha, ein Vergleich. Und geht mir es ein bisschen wie gestern Abend im Rainer Würz. Wir sind einige Brüder und da sind gestandene Brüder, die im Wort zu Hause sind. Vielleicht ist manches, was sie alles schon wissen, oder vieles davon, was sie schon wissen, aber das soll uns nicht hindern, heute einfach aufs Wort zu hören. Es ist jedes Mal Gottes Kraft, vorausgesetzt, es ist im Glauben gesprochen und aus der Erlösung herausgesprochen und in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibelstellen heute Abend zitiere ich ausnahmsweise, ich glaube, sind es alle sogar aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Das hängt nur an einer Stelle, habe ich sie massiv korrigiert. Das hängt damit zusammen, dass ich ein Computerprogramm habe und ich habe meine handschriftlichen Notizen übertragen auf Computer, das ist nicht immer gut. Da verliert man ein bisschen so den Kontakt zu seiner eigenen Schreibe. Aber da sind viele Bibelstellen und mit dem kann ich die sehr schön auf mein Manuskript übertragen. Deshalb habe ich das gemacht. So, Gilgal kann man auch sagen, Modell für Golgatha. Zunächst eine sprachliche Untersuchung. Auch das haben unsere Brüder früher doch alles schon erzählt. Auch das Namensbüchlein von Heinz Schumacher gibt da einiges wieder. Gilgal heißt Abwälzung. Gilgal heißt auch Rat, wenn man ein Lexikon zur Hand nimmt, ein alttestamentliches Lexikon, heißt das auch Rat. Galal heißt Rollen. Galgal ist auch in der Bibel ein Wort, das heißt einfach Rat, etwas Rundes also. Gulgolet steht auch in der Bibel. Gulgolet, das ist der Schädel und deshalb heißt Golgatha Schädelstätte, daher kommt das. Aber Golgatha und Gulgolet, das sind Wörter, die kommen von Galgal, wo auch Gilgal herkommt und heißen in ihrer tiefsten Bedeutung eben auch Rollen, meinetwegen auch Wälzen und Abwälzung. Sind also inhaltlich verwandte Wörter. Mit dem Einzug ins gelobte oder verheißene Land beginnt die Geschichte von Gilgal. Sie wissen, die Wüstenwanderung, dann die Ebenen Moabs und dann ging es durch den Jordan. Und dann kamen sie heraus auf der anderen Seite, also da mit der westlichen Seite des Jordan und sie lagerten sich in Gilgal. Östlich von Jericho, so zwischen Jericho und Jordan, da liegt dieses Gilgal. Sie waren im verheißenen Land, sie waren im neuen Land, im neuen Leben, auch übertragen. Und da Brauchten sie etwas im neuen Leben? Und das war das, was Gilgal darstellt. Denn sie waren im neuen Leben, im Lande der Verheißung. Und das wollen wir, und das stellt sich dann sehr schnell heraus, dass dieses Gilgal eine wunderbare Botschaft hat oder eine wunderbare Darstellung ist von Golgatha. Allein schon sprachlich, aber dann auch das, was die Bibel dazu sagt. Ich habe die ganzen Positionen, es sind ungefähr 17 Positionen, die ich herausgesucht habe. Das ist auch mehrheitlich das, was über Gilgal geschrieben ist. Und ich habe es im Wesentlichen auch für die Gemeinde, ich habe es im Wesentlichen für die Gemeinde ausgelegt. So, und nun fangen wir an. Erstens, ich nummeriere das nicht mehr weiter, aber mit dem ersten Wort, das da wichtig ist und das da erscheint. Und das steht in Josua Kapitel 4, Vers 19. Übrigens, das muss ich auch vielleicht nur zur Ergänzung sagen, sehr viele Stellen über Gilgal finden wir bei Josua, das ist verständlich. Dann bei Samuel und später nochmal bei Richter, Elisa und Buch Richter und den Propheten gibt es auch noch einige Stellen. Also wir fangen mit Josua, Josua 4, Vers 19. Und das Volk stieg aus dem Jordan herauf am 10. des ersten Monats, war es der 10. Nisan oder Abif, wie der damals hieß. Und sie lagerten sich in Gilgal an der Ostgrenze von Jericho. Gilgal war der erste Ort des Durchzugs durch den Jordan ins verheißene Land. Wer im Lande der Verheißung lebt, im gelobten Land, muss zuerst nach Gilgal oder übertragen Golgatha. Denn nur dort erfährt er Rechtfertigung, Heiligung, Wiedergeburt. Wer sich aufgemacht hat und etwas gehört hat von Jesus, muss sich, wie man herkömmlich, und ich unterschreibe das Wort immer noch, wer sich bekehrt hat, der muss nach Golgatha, um das Opfer Jesu anzunehmen, um Jesus anzunehmen und um die Rechtfertigung zu erleben. Es ist kein christliches Leben neben Golgatha zu leben. Dann ist man vielleicht in einer unierten Kirche, so heißen die, die meinen, sie könnten Christen sein ohne Golgatha, ohne die Erlösung und Versöhnung durch Jesus Christus. Und so war es auch dort. Sie mussten sich, im Bilde gesprochen, in Gilgal lagern, was dann im Bilde gesprochen heißt, Israel braucht eines Tages Golgatha. Nun sind wir in Kapitel 5, Vers 2. Wer nach Gilgal kommt, muss beschnitten werden. Ich lese Josua 5, Vers 2. In jener Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israels. Vers 7, Kapitel 5. Und ihre Söhne hatte er statt ihrer aufkommen lassen. Gott hatte sie aufkommen lassen in der Wüste. Diese nun beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie unterwegs nicht beschnitten hatte. Für uns ist das, was Israel im Körperlichen erlebte, aufs Geistliche zu übertragen. Ihre körperliche Beschneidung bedeutet für uns, wir brauchen eine andere geistliche Beschneidung. Da braucht man zuerst einmal die Beschneidung des Herzens im Geist. Und das steht in Römer 2, Vers 29. Der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Und wer das erlebt hat, dessen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und nun kennen wir vielleicht die Stellen, oder wir kennen Stellen, wo von dem unbeschnittenen Herzen Israels gesprochen wird. Ich nenne Ihnen einige. Jeremia 9, Vers 25, andere zählen 26. Denn alle Nationen sind unbeschnitten und das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Und dazu gleich das Neue Testament, Apostelgeschichte 7, Vers 51. Es spricht Stephanus der Märtyrer: Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, alles noch fleischlich bei ihnen, auch das, was sie hören wollen, sie wollen nichts Geistliches hören. Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Ich füge hinzu, da hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Aber für uns geht es nun noch um etwas viel, viel anderes. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 11: In ihm, in Christus, seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Das heißt, unsere Beschneidung heißt Ausziehen des fleischlichen Leibes, Ausziehen des alten fleischlichen Wesens. Das ist unsere Beschneidung, und dazu gibt es dann das wunderbare Wort in Philipper 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung. Das ist jetzt Philipper 3, Vers 3, und vorher war es Kolosser 2, Vers 11. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geiste Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wir sind die Beschneidung. Das ist ein ganz, ganz gewaltiges Wort. Und was bedeutet das? Die Gemeinde ist nach dem neuen Menschen ganz abgetrennt von der Welt, nach dem inneren Menschen. Da geht es nicht nur ums Herz, da geht es ums Ganze, da geht es um uns, die wir ganz in Christus sind. Wir sind ja auch nicht nur mit unserem Herz in Christus. In Christus sind wir ganz abgetrennt von der Welt, total abgeschnitten, einfach ganz beschnitten. Und das zeigt auch die konsequente und einmalige Stellung der Gemeinde. Ganz in Christus sein heißt Beschneidung sein, ganz abgeschnitten von der Welt. Ihr seid die Beschneidung. Ein unglaubliches Wort, das man nicht beim ersten Mal versteht. Das muss ich auch von mir selbst sagen. Drittens, Josua 5, Vers 9. Und der Herr sprach zu Josua nach der Beschneidung: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt, daher der Ort Gilgal, daher nennt man diesen Ort Gilgal bis zum heutigen Tag. In Gilgal wurde die Schande Ägyptens, das war die ganze Schande Ägyptens, ihr Götterwesen, abgewälzt. Ägypten hat es auch mit Toten, Totenreich zu tun. Jesaja 27, Vers 1 oder 2 wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist, und da ist der Nil gemeint. Das Ungeheuer ist für mich der Tod. Und vorher wird der Leviathan ja genannt, da sehe ich Satan drin. Da wird das ganze alte Todeswesen von uns, die wir auf Golgatha mit Christus gestorben sind, abgewälzt. Der Todesgeruch kommt weg. Und da steht ja in Epheser 2, Vers 1, die wir tot waren und Sünden und Vergehungen und so weiter, Sie kennen die Stelle alle. Die Schande Ägyptens heißt auch, dass die Sünde abgewälzt ist, nach Micha 7, Vers 19, und abgelegt worden im Meer, wo es am tiefsten ist. Israel brachte den heidnischen Schmutz mit, die Schande der Sünde, die in einem neuen Leben, jetzt auf uns bezogen mit Christus, nichts zu suchen haben sollte. Und das bedeutet für uns auch Buße und die Reinigung von den vorigen Sünden. Das ist die Schande Ägyptens wegnehmen. Dazu zwei Schriftworte. Hebräer 1, Vers 3. Er, Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Hebräer 1, Vers 3 hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Abwälzung der Schande Ägyptens. Und noch ein Wort aus 2. Petrus 1, Vers 9. Denn wem bei diesen Dingen vorhanden sind, nicht vorhanden sind, heißt es hier, da steht irgendwas vorher natürlich, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Nicht wahr? Reinigung von Sünden, Reinigung von Sünden. Und jetzt kommt das nächste Große, was damals in Gilgal passiert ist und geschehen ist. Josua 5, Vers 10. Es gibt übrigens noch mehrere Gilgal, nicht nur eins. Es gibt nur noch zwei Gilgal. Die habe ich ganz weggelassen, die sind nicht Thema für heute Abend. Wer in Gilgal ist, der feiert Passa. Josua 5, Vers 10. Und die Söhne Israel lagten in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats, das ist der Abib oder Nisan heute, am Abend in den Steppen und der Ebene von Jericho. Damals, schätze ich, wurde zum zweiten Mal Passa gefeiert. Am ersten Mal, wie es eingeführt worden ist, im 2. Mose 12, wenn sie es überhaupt gefeiert haben. Und dann im neuen Land in Gilgal. Sagen wir mal, das erste große Passa. 2. Mose 12 sind eigentlich nur die Ordnungen festgelegt worden. Jetzt feiern sie es im neuen Leben. Das heißt für uns, wenn wir im neuen Leben stehen, feiern wir Passa. Oder ich muss fragen, feiern wir noch Passa? Wir feiern Ostern. Manchmal fällt es mit dem israelischen oder jüdischen Passa zusammen. Öfters. Nein, wir feiern das Fest nicht mehr, um es deutlich zu sagen. Wir brauchen es nicht mehr feiern. Und doch feiern wir es, aber im Geist. Da steht in 1. Korinther 5, Vers 7 das wunderbare Wort. Fegt den alten Sauerteig aus, das ist die alte Sünde, damit er ein neuer Teig sei, eine neue Masse. Wie ihr ja bereits ungesäuert seid, durch Golgatha, Gilgal. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. So wie die damals Passa feierten, damit der Würgengel vorübergeht, so haben wir Passa gefeiert, indem wir mit Christus gestorben sind. Und er wurde als unser Passa, Opfer Passa Lamm, geschlachtet. Die Sünde der Welt lag auf ihm. Wir haben unser Passa erlebt durch das Opfer von Golgatha und wir halten ständig Passa mit ihm, ständig Festfeier. Denn es steht einen Vers weiter, Vers 8 in 1. Korinther 5, darum lasst uns Festfeier halten mit Jesus. Nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und der Wahrheit. Unser Passa, unsere feste Erlösung ist die ständige Verbindung zu Jesus. Das ist unser Gilgal, unser Passa, unser Golgatha. Und da möchte ich einen Vers, der eigentlich zu einem anderen Punkt gehört, den ich weglasse, ich kann nicht alle 17 bringen, hinzufügen. Das ist 1. Korinther 2, Vers 2. Unser neues Leben heißt nun auch, denn ich nahm mir vor, das ist jetzt die neue Elberfelder, ich nahm mir vor, das steht nicht bei der alten, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das wahre Passahlamm für uns, mit dem wir Festfeier halten. Wer in Gilgal lebt, wer die Erlösung erlebt hat, der befragt den Mund des Herrn. Nicht wahr, wir leben, ja, sie lebten dort in Gilgal, sie lagerten sich in Gilgal, dort war das Lager, da ist sehr viel geschehen. Für uns heißt das, ich halte mit Jesus Festfeier, für uns heißt das, ich halte unter euch nichts zu wissen, oder ich weiß unter euch nichts zu wissen, als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Wer in Gilgal ist, der die Erlösung erlebt hat, der befragt den Mund des Herrn. Das ist die Gibeoniter-Geschichte. In Josua 9, Vers 14 steht, da nahmen die Männer von ihrer Wegzehrung, von den Gibeonitern, dort Josua in Gilgal, den Mund des Herrn, aber befragten sie nicht. Und dann kommt dieser Bund mit den Gibeonitern. Das ist nichts anderes für mich als unser Gebet. Auch der Rat der Brüder, möchte ich deutlich sagen. Ich lebe mein Leben im Gespräch mit Jesus. Da möchte ich noch ein Wort anfügen aus Kolosser 3, Vers 17. Auch das ein bekanntes Wort. Alles, was ihr tut im Wort oder Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesu. Auch in unserem Gebet, in unserem sonstiges Tun. Auch wenn wir vor Fragen stehen, vergessen sollten, ihn zu fragen. Wir sollen alles tun im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. So sollte die Gemeinde ticken. Jedenfalls sollte Eigenwille und so weiter in der Gemeinde keinen Platz haben. Eine weitere Begebenheit. Wer in Gilgal ist, dem bleibt die Sonne stehen. Jetzt kommt die bekannte Geschichte, Sonne stehe still. Josua 10, Vers 12. Damals redete Josua zum Herrn, und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sagte vor den Augen Israels, Sonne, stehe still zu Gibeon und Mond im Tale Ayalon. Da gilt für uns, obwohl heute Nachtzeit ist, sind wir Kinder des Lichtes. Eine Epheserstelle, 5, Vers 8, Epheser 5, 8. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes. Aber ich sehe in dieser Stelle noch eine ganz große, gewaltige, prophetische Aussage für unsere Zeit, ja, für die 2000 Jahre, die nun die Gemeinde ungefähr lebt. Über die Gemeinde ist das Licht in die Welt gekommen und Jesus ist ja nach einer Malachi-Stelle die Sonne der Gerechtigkeit. Da heißt es, nachdem sie morgen angefangen haben und Josua seinen Schwur tat und die Sonne blieb stehen, ungefähr einen Tag. Und dann erst nach dem ungefähr einen Tag ging sie wieder hinunter an ihren Ort. Wenn man das Wort aus Psalm 90 und dann aus der Petrusstelle ernst nimmt, ein Tag vor dem Herrn sind wie 1000 Jahre, dann ist es ein halber Tag Aufgang, 500 Jahre, Beginn des Mittelalters, 1000 Jahre Mittelalter bis ungefähr 1500, von 500 bis 1500 und jetzt 500 Jahre ungefähr bis zum Niedergang. Die Sonne steht seiner Gemeinde still. Auch der Mond ist natürlich da, als der Gegenspieler. Das muss ich auch sehen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, 12, im ganzen Johannesevangelium anfangen und immer mal wieder. Heute ist das Licht der Welt da in seiner Gemeinde. Und wenn dann die Gemeinde geht, ist auch diese Sonne untergegangen. Ein weiterer Punkt. Wer in Gilgal ist, für den streitet Gott. Die Gemeinde Jesu kann sich nicht selbst verteidigen. Sie ist dazu nicht berufen, dazu auch nicht in der Lage. Es nützen viele aus. Christen verteidigen sich oft nicht, nicht mit Waffen. Die es versucht haben, das ist meist nicht so gut ausgegangen. Josua 10, 42, und alle diese Könige sowie ihr Land nahm Josua, dass diese Amoriter, Städte und Dörfer und Gebiete, nahm Josua auf einmal ein, denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Und das tut er auch für uns. Tut er auch für uns. Dazu noch eine Stelle aus 2. Mose 14, 14, die habe ich aufgeschrieben. Dasselbe können Sie in Nehemia 4, 20 und in 5. Mose 1, 30 nochmals in ähnlicher Weise nachlesen. 2. Mose 14, 14, der Herr wird für euch streiten, oder kämpfen heißt in der neuen Übersetzung, und ihr werdet stille sein. Ach, wie vielen Gläubigen war das schon ein Trostwort. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. Ein wunderbares Wort. Und ist das dann nicht für uns so, wie es in Römer 8, Vers 31 bis 39 steht? Wenn Gott für uns wieder ist, wer mag wieder uns sein? Oder die Römer 8 Stelle, ich muss die lesen, damit ich den Einstieg muss ich lesen, wie beim Ton, du brauchst einen richtigen Ton. Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer ist wider uns, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat? Und so weiter. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott etwa, der rechtfertigt? Wer ist der Verdamme? Christus etwa, der gestorben ist? Und so weiter. Der sich auch für uns verwendet? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi, Vers 35 jetzt in Römer 8? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und jetzt lese ich nicht mehr weiter. Der Herr streitet für uns. Auch wenn im nächsten Vers, ich darf ihn doch nicht unterschlagen, dann steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind wie Schlachtschafe gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir weit mehr als Überwinder und so weiter. Der Herr wird für uns streiten. Es ist uns auch verboten, uns zu rächen. Ich meine, da steht in Römer 12, rächet euch nie selbst, Geliebte. Ein ganz wichtiges Wort. Ein ganz wichtiges Wort. Wir würden doch gerne mal den Knüppel rausziehen und zeigen, wo die Wahrheit liegt. Gott kämpft auf seine Weise für uns. Diese alttestamentlichen Begebenheiten können durchaus oder sind auch Vorbilder für uns. Die Israeliten kämpften von Gilgal aus und kehrten immer wieder zurück. Das heißt auch für uns, wir müssen uns immer wieder am Kreuze finden und uns das Blut Jesu in Anspruch nehmen für unser Leben, und aus der Vergebung leben. Ein weiterer Punkt. Von Gilgal aus wird das Erbe ausgeteilt. Damals in Gilgal wurde den Israeliten das Erbe ausgeteilt. Das heißt für uns, dem, der Golgatha erlebt hat, dem wird ein Erbe ausgeteilt. Josua 14,6. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenesiter, sagte zu ihm, und so weiter und so weiter. Ich wollte damit nur sagen, sie traten in Gilgal vor ihnen. Es war in Gilgal. Josua 14,1. Fünf Verse früher jetzt. Und dies ist, was die Söhne Israel als Erbe im Lande Kanaan erhielten, was ihnen der Priester Eliasar und Josua, der Sohn Nuns, und die Familienhäupter der Söhne Israels als Erbe austeilten. Dort verteilten sie das Land. Seht, auch das ist eine bekannte Sache. Und doch tut's gut, das zu wiederholen. Auch wir sind Erben, ja sogar Miterben Christi. Dazu nenne ich zwei Bibelstellen. Römer 8, Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden und damit auch mitverherrlicht werden. Das Leiden gehört auch dazu. Ich würde es manchmal gerne unterschlagen, solche Sätze wie das Mitleiden, aber das gehört dazu. Kolosser 3, 24, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dienet dem Herrn Christus, nicht wahr? Es gibt Lohn, steht auch irgendwo, es gibt ein Erbe, auch wenn wir heute auf die Herrlichkeit warten und die Einlösung des Besitzes, des zugesagten Besitzes oder Erbes auf den Tag der Erlösung, darf man ruhig auch hin und wieder mal hinzufügen. Wir werden auch Lohn bekommen und werden ein Erbe bekommen, auch wenn wir es um Christi willen tun. Ich möchte nur noch aus dem Buch Richter und verlasse damit Josua aus dem Buch Richter noch eine Stelle nehmen. Wenn man sich damit vertieft, müsste man ein bisschen länger darüber nachdenken, wie die Stelle nun ganz präzise auszulegen ist. Ich möchte sie einmal in einem ganz großen, Schwung auslegen. Da war der König Eglon von Moab und er hat sich, weil Israel gesündigt hatte, Israel unterdrückt und geknechtet. Richter 3, Vers 19. Steht das jetzt zum Beispiel. Und dann ist ein Ehud, und der wollte dem Eglon ein Geschenk bringen, aber die haben sich schon irgendwie ein bisschen gesammelt gehabt, die Israeliten, und er war Linkshänder und trug unter seinem Waffenrock auf der rechten Seite ein Schwert, ich glaube eine Elle steht sogar im Text, also so mal grob 50 Zentimeter lang. Und er hat dann den Eglon umgebracht. Und das war dann der Auftakt, damit Israel sich von dieser Knechtschaft gelöst hat. Nun steht ein interessantes Wort, Richter 3,19. Er selbst aber, dieser Ehud, kehrte bei den Götzenbildern, die bei Gilgal sind, um und sagte, ein geheimes Wort habe ich an dich, o König, und er sprach still. Da gingen alle bei ihm hinaus, die beim König standen, hinaus, von ihm hinaus. Nicht wahr? Das ist so eine Stelle, wo man sagt, so was steht in der Bibel. Für uns ist das ein geistliches Wort. Wir müssen das übersetzen ins Geistliche und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Machthaber der Finsternis. Damals ist er umgedreht bei den Götzen von Gilgal. Ich komme ganz am Schluss noch drauf, man hat auch Gilgal natürlich umgedreht und zu einem Götzenort gemacht. Das heißt, wir stehen noch in dieser Welt und kämpfen nicht, wie ich sagte, gegen Fleisch und Blut. Ardun hat er sein Werk getan, hat den Eglon umgebracht, indem er ihm sein, es war ein sehr fetter Mann, sein Schwert durch den Bauch stach. Und weil er oben alleine war, also ab entronnen, und bis die gemerkt haben, dass er tot war, war er schon fort, dieser Ehud. So. Richter 3, Vers 26. Ehud aber war entkommen, während sie zögerten. Er war über die Götterbilder hinausgelangt und entkam nach Seira. Und diese Stelle heißt für mich: Wer in Gilgal ist, verlässt die Götzen. Wer in Gilgal ist, verlässt die Götzen. Und dazu auch ein oder zwei Verse aus den Paulusbriefen. 1. Korinther 10, 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Götzendienst hat sehr lange Wurzeln, oder wenn Sie auch wollen, sehr lange Zweige. Das steht in Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. Alles das sind Auswirkungen des Fleisches, und ich bin immer wieder erstaunt, aber das wundert einen nicht, man liest den ganzen Alten Testament über Götzendienst. Das Fleisch neigt zum Götzendienst. Habsucht ist übrigens, so steht es da, auch eine Art Götzendienst. Noch ein Wort aus Galater 5, Vers 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteiungen. Und dagegen steht das Leben im Geist. Ich sage aber, Wandel im Geist, Galater 5, 16 jetzt, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Nicht wahr? Und Vers 17 heißt es, das Fleisch streitet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und dann richtete, und jetzt verlassen wir auch den Richter, das Buch Richter, und gehen zu Samuel. Ich habe weggelassen, dass Samuel richtete, er richtete auch zu Gilgal, was vielleicht festhaltenswert ist, dass das Gericht am Hause Gottes beginnt. Das ist auch ein ernstes Wort an uns. Wir können das nur lösen, indem wir uns des Selbstgerichtes bedienen, 2. Korinther 7. Vers 1. Was mir wichtiger ist, ist die Geschichte des Saul. Da ist ja die bekannte Geschichte, Saul sollte zeitlich vor Samuel nach Gilgal gehen und mit dem Opfer warten 7 Tage, bis er kommt. Das steht in 1. Samuel 10, Vers 6. Und dann war da ein Krieg, da standen die Truppen der Amalekiter oder wer das war, die standen da in der Nähe. Und in 1. Samuel 13, Vers 8 steht dann, da hat er dann 7 Tage gewartet, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk fing an, auseinanderzulaufen, so steht dort geschrieben. Und dann beginnt er zu opfern. Im Angesicht der Feinde Philister, die zu Mikmas standen. Und dann, als er fertig war, hat er angefangen, ja, und es geschah, als er eben fertig war, das Opfer zu opfern, da kam Samuel. Und dann hat er zu ihm gesagt: Was hast du getan? Du hast töricht gehandelt. Jetzt hätte der Herr dein Königtum bestätigt. So hat er sich aber einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Sehen Sie, es gibt viele Menschen, vielleicht auch unter den Gläubigen, die wollen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und in der Welt will man eine Art Selbsterlösung hervorbringen. So müsste es eigentlich in der Welt zugehen, nicht wenn ich da wäre. Gott macht das ganz falsch.
Das ist der Weg der Selbsterlösung.
Was mir wichtig ist an dieser Stelle, ist die: Alle menschlichen Opfer sind nicht würdig vor Gott. Du kannst ihm geben, was du willst. Es ist nicht würdig. Und wenn du auf den Knien nach Rom rutschst, es ist nicht würdig. Viele meinen, hätte ich 40 Tage gefastet wie Jesus, dann wäre mir das nicht passiert. Es gibt unendlich viele Beispiele.
In Gilgal, Golgatha.
Nein, in Golgatha, nicht mehr in Gilgal. In Golgatha.
Auf Golgatha
wurde das wahre Opfer dargebracht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ist der wahre, das wahre Opfer, das der Vater dargebracht hat, als die Zeit erfüllt ward. So steht in Galater 4, Vers 4. Es ist mir aufgefallen, dass in dem Gilgal von Opfer, das da geopfert wurde, jetzt von dieser Saulstelle abgesehen, ich glaube, da ist gar nicht mehr so viel geopfert worden. Und deshalb weist Gilgal jetzt weit weg auf Golgatha, wo dann wirklich ein Opfer und wirklich das wahre Opfer gebracht worden ist. Und dann gilt auch, wir dürfen die Heilsordnungen Gottes nicht überschreiten. Ich will heute schon etwas Geistliches, was morgen erst dran ist, nicht wahr? Und dann heißt es in diesem Vers 11, ich habe ihn vorgelesen, meine wenigstens, ich hätte ihn vorgelesen. Und das Volk zerstreute sich, lief auseinander. Nein, Vers 8 ist es, Vers 8. Das Volk zerstreute sich, es lief auseinander. Und das ist doch auch der ganze Hintergrund des ganzen zeremonialen Gottesdienstes, dass das Volk sich nicht zerstreut. Nicht wahr? Du musst ihm ein bisschen Hölle machen, ein bisschen Angst machen und eine Rituale ihm bringen, mit denen er meint, er würde selig werden. Das ist das System der Religion und auch der Kirchen. Die Gemeinde sollte da nicht mitmachen. Die Gemeinde soll darauf drängen, ringen, dass Menschen zu Jesus finden, Golgatha erleben, die Erlösung durch sein Blut. Aber wir können sie weder zwingen, noch dürfen wir ihnen Angst machen, meine ich wenigstens, wenn sie es nicht schaffen. Es wird für jeden, der es nicht schafft, ein Gericht.
Aber es gibt auch die Zurechtbringungen Gottes.
Und auch das möchte ich einfach noch anfügen, auch wenn es nicht ganz zum Thema mehr für diesen Text heute Abend gehört. Bis ich komme, sagt der Samuel zu dem Saul. Und auch für uns gibt es das Wort, bis ich komme, 1. Timotheus 3, 14, 15 schon. Wenn ich zögere, sagt Paulus zu Timotheus, mit dem Kommen, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler der Wahrheit und die Grundfeste der Wahrheit. Und dann kommt dann die richtige Antwort, 1. Timotheus 4, 13. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vorlesen, ermahnen, ermuntern, zusprechen eigentlich und lehren. Das bleibt unsere Aufgabe bis zum Schluss. Und das ist für die letzten Tage ganz wichtig. Ein weiterer Punkt aus der Samuel-Geschichte, der mit der wichtigste ist von der ganzen, was ich heute Abend zu sagen habe. In Gilgal wird die Sünde gerichtet. Wieder eine bekannte Geschichte aus der Saul-Begebenheit, aus der Saul-Geschichte. 1. Samuel 15, Vers 12.
1. Samuel 15, Vers 12. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde dem Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen. Und siehe, hat sich ein Siegeszeichen errichtet, das waren ja der Sieg über die Amalekiter. Die Geschichte kennen wir. Und er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgekommen. Damals war die Aufgabe die, die Amalekiter, die Sünder ganz zu schlagen, alles zu verbannen und auch Agag zu töten. Und dann waren da Schafe und Rinder da und da sagt Samuel zu ihm, du Saul, was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Und dann hat Saul zu ihm gesagt, das habe ich von den Amalekitern gebracht, das Beste haben herausgesucht, das wollen wir deinem Gott opfern, nicht wahr? Aber das Übrige, das habe ich mit dem Band vollstreckt. Und jetzt kommt diese bekannte Stelle. 1. Samuel 15, Vers 16. Da sprach Samuel zu Saul, halte ein, damit ich dir verkündige, was der Herr diese Nacht zu mir gesagt hat. Und er, Saul, sagte zu ihm, rede. Und Samuel sprach, nehmen wir schon Vers 18. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sagte, ziehe hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an Amalek, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Das war Auftrag. Die moderne, revidierte Elberfelder übersetzt hier den Bann an den Frevlern. War ich schockiert, habe ich nachgeguckt, dort steht in der Tat Sünder. Man kann das Wort nicht austauschen. Wir verfälschen den Zusammenhang des gesamten Wortes, wenn man hier mit Frevler übersetzt. Aber das ist immer an diesen Korrekturen, da wird geübt und muss ein bisschen besser klingen. Vollstrecke den Bann an den Sündern, den Amalekitern, bis du sie vernichtet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was denn in den Augen Gottes böse ist? Und Saul antwortete, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen und so weiter, um es dem Herrn, deinem Gott in Gilgal zu opfern. Und jetzt kommt eine der ernsten Antworten, die die Bibel kennt, eine Gerichtsantwort. 1. Samuel 15, Vers 22. Samuel sprach, hat der Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie eher daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Witter. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Soweit. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ich habe das schon liberalen Theologen geschrieben, die die historisch-kritische Methode haben. Einer hat mal in einem Blättchen geschrieben, hat sich lächerlich gemacht über die Gemeinde. Es tut mir heute noch leid, ich habe ihm einen bösen Brief geschrieben. Das ist noch in meinem Computer drin. Manchmal lese ich ihn und sage, ach, so schlecht war es auch nicht. Und deutlich war es auch. Aber da habe ich auch geschrieben, du hast das Wort des Herrn verworfen, so hat er dich verworfen. Hat er die Theologie verworfen, dass sie nicht mehr König sein soll, nicht mehr die liberale Theologie. Und man sieht, wie sie verworfen ist in unseren Kirchen, in unserer Landschaft, hin und her. Man sagt, wenn du eine neue Gemeinde gründet hast, Afrika, Südamerika oder sonst irgendwo, und du möchtest sie kaputt machen, dann schicke deinen Nachwuchs nach Deutschland und lass ihn dann an der theologischen Fakultät Theologie studieren. Dann bringst du sie am schnellsten unter den Boden. Und dann Vers 32, und Samuel sprach, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir her. Und Agag kam widerstrebend, in der alten Elberfelder heißt es wohl irgendwie lustig. Das ist jetzt wurscht, wie der kam. Kam zu ihm widerstrebend und Agag sagte, fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Aber Samuel sagte, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei auch deine Mutter kinderlos unter den Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Wieder so eine Geschichte der Bibel, so blutrünstig. Nein, sie hat für uns einen tiefen geistlichen Sinn. Auf Golgatha wurden die Mächte der Finsternis und wurde Satan entmachtet, nicht wahr? Und dazu muss man einfach jene Kolosserstelle lesen, die ich anscheinend nicht aufgeschrieben habe, aber das weiß ich auch so und die lese ich euch vor. Kolosser 2, Vers 14, folgende. Ja, die Handschrift ans Kreuz genagelt, das ist Vers 14 noch und jetzt 15, Kolosser 2, Vers 15. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, eben durch das Opfer Jesu, über sie einen Triumph hielt. Satan ist entmachtet, nicht wahr? Jetzt kommen noch zwei Begebenheiten. Jetzt verlassen wir die Samuel-Geschichte und gehen noch in die Elisa-Geschichte. In Gilgal war eine Prophetenschule, das auch mit Elia entrückt wurde, es ging auch über Gilgal. Wir sind in 2. Könige, Kapitel 4, Vers 38. Elisa kehrte nach Gilgal zurück, so steht im Text. Und es war Hungersnot im Lande. Und dann haben sie gesagt, was sollen wir essen? Da hat Elisa wohl gesagt, setzt einen großen Topf auf und kocht ein Gericht für die Söhne der Propheten. 2. Könige 4, 39 jetzt. Da gingen sie hinaus und sammelten alle möglichen Kräuter, was sie eben fanden. Und da ging einer aufs Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln. Der fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Kolloquinten sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf. Und sie kannten sie nicht, diese wilde Kolloquinten. Dann schütten sie das Essen aus, Vers 40 jetzt. Und dann schrien sie und sagten, Mann Gottes, der Tod ist im Topf. Und sie konnten es nicht essen. Und jetzt kommt Elisa und sagt, 41, 2. Könige 4, holt Mehl. Da warf er in den Topf das Mehl und sagte, nein, das warf er in den Topf und sagte, schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Ich habe nicht viele Vorträge und Predigten von Bruder Heck gehört. Nur das habe ich mal gehört. Das stammt nicht von mir, ist auch nicht wichtig. Aber ich gebe es gerne weiter und habe das schon öfters gemacht. Mehl ist fein zermahlenes Korn. Und das Passafest ist das Fest der Gerste. Unser Passa ist geschlachtet. Wir sind so eine, bildlich gesprochen, so eine Gerste. Und weil man die Körner nicht essen kann, deshalb müssen sie zerkleinert werden. Wie man die großen Scheine in kleine Münze umwechselt. Und das große Gotteswort, wir neulich mal hörten, das große Gotteswort.
muss man in kleine Portionen, dass wir es verstehen, verteilen. Und so auch hier, dass die Gemeinde ist wie ein zermahlenes Korn, auch eine leidende Gemeinde. Jedes kleine Mehlstäubchen an seinem Platz seinen Dienst tut und seinen Auftrag erfüllt. Und dieses Mehlstäubchen, diese kleine Gemeindeglieder, die sind das Mehl, das in dem Topf der Sünde entgiften und entsündigen wirkt. Es war auch Hans Heck, der dann sagte, da ist in einem Jugendkreis irgend so ein kleiner Schweinemichel, so wilde Kolloquinde, der versaut die ganze Truppe, die sich recht geistlich bewegt hat. Da braucht man junge Brüder, junge Geschwister, junge Schwestern, junge Jugendleiter, die wie Mehl sind und das entgiften. Und dann lesen wir in 1. Korinther 5, Vers 6, ein wenig Sauerteig zersäuert den ganzen Teig. Nicht wahr? Und so ist es auch. Davon sollen wir uns wegreinigen, heißt es wieder an anderer Stelle. Was wir zum Mehl machen, ist, dass wir passend gemacht werden für unseren Dienst. Wenn wir so Körner wären, würden wir, jetzt kann ich das weiterspinnen, vielleicht zertreten werden von der Welt, mit denen kann niemand was anfangen. Aber als Mehl, ein kleines Stäubchen, tun wir unserem Dienst. Und dazu möge uns Gott segnen und uns die Gnade dazu geben. Und wie wir, ja, ich habe die Predigt von Andreas Schäfer heute Nachmittag gehört, jeder an seinen Platz, wie er dazu auserwählt ist, nicht wahr? Was er kann, nicht das, was er nicht kann, das, was er kann. Und nun komme ich zum Schluss und gehe noch zu den Propheten. Für alle, die das nachlesen wollen, sie finden das in Hosea und in Amos. Ich liste einfach mal die Bibelstellen auf. Hosea 4,15, Hosea 12,12, Hosea 9,15, Amos 4,4. Amos 5,4, Amos 5,5 und wer will auch noch Amos 5,6. So, Hosea 4,15. Wenn du hurst, Israel, soll Juda nicht schuldig werden. Zieht nicht, kommt nicht nach Gilgal und zieht nicht hinauf nach Bet-Aven. Bet-Aven heißt Haus der Sinnlosigkeit. Und schwöret nicht, so wahr der Herr lebt. Wenn Gilead schon Unheil war, wahrhaftig, dann sind sie Nichtiges geworden, Bet-Aven, Haus der Nichtigkeit. Sie opferten Stiere in Gilgal, fremdes Opfer. Das sollen auch ihre Altäre wie Steinhaufen sein an den Furchen. Das war jetzt Hosea 12,12, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Das erste war Hosea 4,15, das zweite Hosea 12,12. Und dann Hosea 9,15, die letzte Hosea-Stelle. Ihre ganze Bosheit wurde in Gilgal offenkundig. Ja, dort habe ich sie gehasst. Da brauche ich heute Abend nichts drüber sagen. Habe sie verworfen. Wegen der Bosheit ihrer Taten vertreibe ich sie aus meinem Haus. Ich werde sie nicht mehr lieben. Alle ihre Obersten sind widerspenstig. Jetzt gehe ich in Amos. Amos 4,4. Geht nach Bethel und übt Verbrechen nach Gilgal und vermehrt das Verbrechen. Bringt am Morgen eure Schlachtopfer, am dritten Tag eure Zehnten. Und dann Amos 5,4. Jetzt sage ich, da steht so nicht dort. Geht nicht nach Gilgal und Bethel und Bet-Aven, sondern, ach, da steht's doch, und sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal, denn Gilgal wird bestimmt gefangen weggeziehen und Bethel wird zum Unheil werden. Und jetzt der Vers 4, der Vers vorher, Amos 5,4. Denn so spricht der Herr zum Hause Israel: Suchet mich und lebet. Nicht eure Stiere in einem Parallelgottesdienst dort in Gilgal, an einem Götzendienst, sondern suchet mich und lebet. Da hat man in Gilgal einen Parallelgottesdienst aufgezogen, hat gemeint, dieses Gilgal könnte man als ein gutes Omen nehmen, dass der Herr das Opfer ansieht, nicht wahr? Da muss ich sagen, was hat man nicht alles Golgatha hinzugefügt? Was haben die Kirchen nicht aus Golgatha gemacht? Ich denke an die Eucharistie im Abendmahl, nicht wahr? Was hat die Finsternis aus Golgatha gemacht? Da hat man weise Magie daraus gemacht. Ich habe mich früher mit den Dingen mehr beschäftigt und mehr darüber gelesen. Das ist heute für mich nicht mehr so wichtig, aber hat man weise Magie daraus gemacht. Nicht wahr, da hängt man sich ein Kreuzchen um den Hals. Hat ein Schulkamerad, der hat gesagt, so ein Kreuzchen ist toll. Wenn da hat man jemanden schon erlebt, der hat einen Messerstich bekommen, der ging direkt aufs Kreuzchen, das hilft. Nicht, das ist so ein Reliquie, so ein Amulett. Machen viele so. Machen viele so in den Religionen. Da hat man geradezu den Eindruck manches Mal, was in Amos 6, Vers 5 steht, sie faseln zum Wein. Und der Ortsname Bet-Aven in Hosea 10, Vers 5 steht er auch, Haus der Nichtigkeit und der Sinnlosigkeit wird Wahrheit, nicht wahr? Bet-Aven steht aber auch Hosea 4, 15. Hosea 12, 2 steht, Ephraim jagt dem Ostwind nach und wie viel Sinnlosem jagt die Welt nach. Ostwind bringt trockenes Wind in der Sprache der Bibel ohne Inhalt. Und so geht es auch in unseren Kirchen vielfach zu, nicht wahr? Dass die gestandenen Geschwister sagen, wir können nicht mehr hingehen, heißt es auf Deutsch, nicht wahr? Und wenn sie einen langen, langen Atem hatten. Und dazu Hosea 4, Vers 6. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis Gottes, so meine Anmerkung, weil du die Erkenntnis Gottes verworfen hast, so verwerfe ich dich und du mir nicht mehr Priesterdienst ausüben darfst. Gott sucht sich, um mit dem Bilde von Saul und David zu sprechen, einen König nach seinem Herzen. Möge die Gemeinde ein König nach seinem Herzen sein. Ich habe die Stelle schon am Anfang genannt oder einmal genannt. Das Gericht soll anfangen beim Hause Gottes, 1. Petrus 4,17. Ich meine, ich hätte sie gesagt. Wir sind hier, um das wahre und ganze Wort Gottes zu hören. Gott gebe uns von dem großen, großen Schatz des Wortes Gottes die Portion, die für uns heute dran ist. Und dazu möge der Herr uns segnen.